Bleibt doch noch einen Moment stehen. Ich möchte gerne den Bibeltext für heute vorlesen. Aus dem 2. Korintherbrief 3, 1-3, da schreibt Paulus: Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es, wie so manch andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke, danke, Jesus, für das, was du getan hast. Auch wenn wir es jetzt gerade so gesungen haben, es ist so schön, wenn wir es gemeinsam singen dürfen, das bezeugen dürfen, dass du unser Erretter bist, dass du unser Erlöser bist, dass wir jetzt das Licht sehen und im Licht leben dürfen. Herr, danke auch für dein Wort an diesem Morgen, Gott. Ich bete, dass es uns anspricht, Gott, dass es uns persönlich anspricht, uns als Gemeinde, dass wir ein Stück weit mehr dich erkennen, Gott, an diesem Morgen und dass wir erleben, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Für jeden Einzelnen hier im Raum, für jeden Einzelnen, der zuschaut, ist deine Gnade jeden Morgen neu und sie ist da und wir dürfen sie ergreifen, Gott, auch an diesem Morgen. So danke ich dir für dein Wort und ich bete wirklich, dass du segnest und dass wir gemeinsam erleben, wie du uns ermutigst. Amen, amen. Ihr dürft euch sehr gerne hinsetzen. Ich möchte mit einer Frage starten, mit der du wahrscheinlich nicht gerechnet hättest heute Morgen. Und du musst auch gleich nicht deine Hand heben, du darfst es, wenn du willst. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist: Hast du schon mal in deinem Leben einen Liebesbrief geschrieben? Hast du schon mal einen Liebesbrief bekommen? Wow, habe ich jemanden in Schwierigkeiten gebracht? Ey, ich habe auch tatsächlich schon mal einen Brief geschrieben, einen Liebesbrief. Ich war in Australien und Sari war hier in Deutschland und wenn man so einen Brief schreibt, dann ist es ja so, dass man dann seine beste Handschrift auspackt und dass man ein gutes Papier aussucht und man schreibt, man schreibt so sein Herz quasi rein in so einen Brief und man sprüht es ein. Es ist so kitschig, ne? Aber man macht es einfach. Man macht es einfach. Und heute ist es ja so, ein Emoji über WhatsApp reicht ja oft aus. Nein, stimmt nicht. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man das mal macht. Auch heute, wir dürfen das immer wieder machen. Ich glaube, es ist aber natürlich ein bisschen am Aussterben ist. Und trotzdem, so ein Brief hat was. So ein Brief hat was. Und in diesem Text, den wir gerade eben gelesen haben, da spricht Paulus auch von einem Brief. Er spricht von so einem Empfehlungsbrief, Empfehlungsschreiben. Und in diesem Text, da möchte ich gerne erstmal so ein bisschen die Umstände uns anschauen und dann möchte ich aber auf einen Vers ganz besonders schauen, Vers 3. Warum schreibt hier Paulus oder warum benutzt Paulus dieses Wort hier, Empfehlungsbrief oder Empfehlungsschreiben? Und damals war es so, dass die Prediger auch zu Paulus Zeiten schon im Neuen Testament, da lesen wir es auch an mehreren Stellen, dass die Prediger, wenn sie rumgewandert sind, dass sie so Empfehlungsbriefe mitbekommen haben, damit sie wirklich auch die Erlaubnis haben zu predigen an einer Gemeinde. Das heißt, eine Gemeinde hat einen Empfehlungsbrief ausgelegt für einen Prediger, der dann auch woanders predigen durfte, damit er auch die auch Gemeinde weiß, okay, das ist eine Person, ein Prediger, der auch wirklich die Autorität bekommen hat zu predigen und mit Evangelium unterwegs ist. Und hier stellt jetzt Paulus so diese rhetorische Frage, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder ist es nötig, dass ich euch einen Empfehlungsbrief vorlegen muss? Ja, also Paulus wurde diesen Vorwurf gemacht, dass er beim seinem letzten Besuch keinen Brief mit hatte. Und das haben so kritische Personen, die ihn nicht so mögen, haben gesagt, hey Paulus, du musst eigentlich einen Brief vorlegen. Du kannst nicht einfach kommen, predigen, ohne dass du irgendwie legitimiert bist, ja, und dass du wirklich jemand einen Brief hast, wo drin steht, dass du wirklich im Auftrag Jesu unterwegs bist. Und Paulus, der antwortet auf diese Kritik und sagt so: Hey Freunde, ihr lieben Korinther, ich habe euch das Evangelium von Anfang an gebracht und ihr seid die Frucht von meinem Dienst. Ihr selbst seid mein Empfehlungsschreiben, mein Empfehlungsbrief. ihr selbst seid es. Wieso muss ich euch noch Briefe zukommen lassen oder euch einen Brief vorlegen, dass ich hier predigen darf oder zu euch sprechen darf? So, er sagt, ihr Korinther, ihr selbst seid mein Empfehlungsbrief, unser Empfehlungsbrief. Und ich finde es so schön, wie Paulus das dann weiterschreibt in Vers 3. Ihr seid ein Brief, den Christus selbst verfasst hat, der durch unseren Dienst zustande kam. Also er sagt zu den Personen in der Gemeinde, hey, ihr seid ein Brief, den Jesus selbst verfasst hat. Ein wunderschönes Bild, finde ich, für diese Menschen. Und dann schreibt er weiter oder geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ihr seid nicht mit Tinte geschrieben, so wie so ein Empfehlungsbrief, da nimmt er mal Bezug darauf, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und jetzt fragst du dich, hey, Stefan, was hat das mit unserer Predigtreihe zu tun? Ja, okay, wir haben die Predigtreihe, dass wir gewinnt. Und wir haben in den letzten 3 Wochen echt richtig starke Predigten gehört. Von Nico, von Lars. Und heute möchte ich so quasi abschließen, auch mit diesem Thema. Und möchte dir am Anfang zusprechen, dein Leben ist ein Brief, den Jesus verfasst hat. Dein Leben ist ein Brief, den Jesus verfasst hat. Und ich würde behaupten, die meisten von uns lieben es ja, Geschichten zu hören, so Lebensgeschichten, Geschichten von Menschen, die was erlebt haben mit Gott, die Geschichten, die irgendwie was Besonderes haben, wo Gott gewirkt hat, wo man nachempfinden kann, wo was Unglaubliches passiert ist. Deswegen lieben wir ja auch Taufgottesdienste. Ja, wir lieben Taufgottesdienste, weil Menschen hier stehen und von ihrem Leben bezeugen, dass Jesus etwas getan hat in ihrem Leben. Also ich glaube, ich könnte sagen, wir alle lieben Taufgottesdienste, weil Menschen hier stehen und das bezeugen, dass Jesus ihr Leben geschrieben hat, einen Brief, dass sie ein Brief sind, den Jesus verfasst hat. Und ich möchte dich auch fragen, hast du schon mal deine Geschichte mit Jesus erzählt? So ganz grundsätzlich, gar nicht mal jetzt einem Nicht-Christen, sondern in deinem Leben, hast du schon mal deine Geschichte, deine Erlebnisse mit irgendjemandem geteilt? Und ich möchte am Anfang diese Aussage, die Hauptaussage von dieser Predigt schon mit euch teilen, dass wir gewinnen, wenn wir einander unsere Geschichten erzählen. Ja, wenn wir einander teilen, was wir erlebt haben mit Jesus. Und nicht nur punktuell im Taufgottesdienst, sondern dass es ein Stil wird, ein Lebensstil von uns als Gemeinde, dass wir erzählen, was wir erlebt haben mit Jesus. Und mein erster Punkt ist so, du hast eine Geschichte, okay? Du hast eine Geschichte zu erzählen. Und wusstest du, dass du auch eine einzigartige Geschichte hast? Es ist ein Unikat, es ist eine einzigartige Geschichte, es ist keine Nacherzählung, es ist kein Schema F. Man kann deine Geschichte nicht in eine Schublade stecken und sagen, das gehört da hinein. Deine Lebensgeschichte mit Jesus ist eine einzigartige Geschichte. Und sie ist sogar anders als die deines Partners, ja, als die deiner Eltern, deiner Geschwister. Das ist eine einzigartige Lebensgeschichte. Und Gott ist ein Gott des Einzelnen. Jedes Leben zählt, ist wertvoll und einzigartig. Und in der Vorbereitung ist mir nochmal bewusst geworden, dass ja meine Geschichte Teil von Gottes großer Rettungsgeschichte ist. Ja, meine Geschichte ist ein Ausdruck von Gottes großer Rettungsgeschichte. Also wenn wir uns mal anschauen, die Rettungsgeschichte Gottes. Die Menschen haben gegen Gott gehandelt, also Gott hat die Welt geschaffen, wundervoll. Die Menschen haben gegen Gott gehandelt, die Menschen haben nicht mit Gott gelebt, sind dann verloren. Und Gott wollte immer schon aber Gemeinschaft haben und hat dann auch gesagt, hey, ich will diesen Menschen zu mir ziehen. Hat dann seinen Sohn Jesus gesandt. Ja? Der Vater im Himmel sendet seinen Sohn Jesus auf diese Welt. Und er, Jesus, als Gott und Mensch zugleich, geht auf dieser Erde hier herum, tut Wunder, begegnet Menschen, stirbt für unsere Schuld am Kreuz, stellvertretend. Aber er steht wieder auf und er fährt in den Himmel auf. Er sitzt zu Rechten des Vaters, er sendet seinen Geist, damit wir nicht alleine sind. Und diese Weltgeschichte hat eine ganz neue Richtung bekommen. Und jeder, der umkehrt und an Jesus als Herrn und Erlöser ihn annimmt, wird gerettet, ein neues Leben beginnt. Und dann schaue ich mein Leben an und denke so, ja, da sind Schnittpunkte in meinem Leben. Ja, ich, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, war auch verloren. Ich war auch ohne Gott unterwegs, ohne Sinn und ohne Ziel und ohne eine Richtung, die auf Gott zeigt. Und dann Ranger Camp in Schweden, habe ich mich entschieden und ein neues Leben ist in mir entstanden. Ein neues Leben. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist Wohnung in mir nimmt und wie eine neue Geschichte auch in mir beginnt mit Jesus. Und mein Leben läuft nicht seitdem perfekt und es ist Gnade, die mich gerettet hat, es ist Gnade, die mich erhält. Aber ich merke, wie so Schnittpunkte sind in meinem Leben mit der großen Rettungsgeschichte Gottes in dieser Welt, mit dieser Welt. Wo sind deine Schnittpunkte mit Gottes großer Rettungsgeschichte? Wo hast du Momente, wo du sagst, ja, ich war verloren, ja, aber ich habe Jesus gefunden. Und deine Geschichte sieht ja anders aus, deine Schnittpunkte sehen anders aus. Andere Umstände, andere Zeiten. Wie ist Gott in deine persönliche Welt gekommen und wie hat er dein Leben verändert? Ich finde das großartig, dass Gott uns reinnimmt in seine große Rettungsgeschichte. Und ich bin so dankbar, dass Gott heute noch Menschen rettet und dass er mich gerettet hat und dass ich seine Gnade erleben durfte. Und immer wieder lesen wir auch, wie Menschen, an denen Jesus ein Wunder getan hat, davon erzählt haben, wie Jesus ihnen begegnet ist. Zum Beispiel Markus 5, 18 bis 19, da steht, als er ins Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Oder eine andere Geschichte, die Frau am Brunnen, Johannes 4, 29 bis 30 und Vers 39. Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, hier spricht sie von Jesus, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Und dann später lesen wir, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Und jetzt sagst du, hey, aber Stefan, ich habe nicht so eine krasse Wundergeschichte. Ja, mein Leben war nicht so spektakulär wie vielleicht von anderen Menschen oder vielleicht auch die Personen der Bibel. Und denkst du, ich hab nichts zu erzählen. Und ich werde heute Morgen sagen, wenn du hier bist oder auch online zuschaust, ja, und wenn du Jesus eingeladen hast und wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du gute Gründe haben, das zu tun, behaupte ich mal. Also da ist ja etwas in dir, was sagt, okay, ich folge einem Gott nach, den ich nicht sehe. Also die Menschen draußen, die Gott nicht kennen und die Gott verabscheuen, die werden sagen, hey, dein Glaube an Gott ist lächerlich, ist naiv, ist dumm, ist einfach altmodisch, okay? Und natürlich kann man jetzt draufschauen und denken so, ja, altmodisch, das stimmt. Also heutzutage in der säkularen Welt, ist Gott überhaupt noch relevant für uns? Aber trotzdem ist ja etwas in dir passiert, was dir heute noch sagt, wenn du hier bist und Jesus nachfolgst, hey, ich habe Gründe in mir zu sagen, ich glaube an einen Gott, den ich nicht sehe. Wo andere Menschen sagen würden, wie kannst du nur, okay? Wie kannst du nur glauben? Und ich will jetzt behaupten, egal wie spektakulär es deine Geschichte ist mit Gott bisher oder wie dein Bekehrungserlebnis war, aber du hast Gründe in dir. Und irgendwas in deinem Herzen, in deinem Inneren hat dich so bewegt und angesprochen, dass du jetzt sagst, ich folge Jesus nach. Und dieses persönliche Erleben in dir ist deine persönliche Geschichte, die dir niemand nehmen kann. Okay, niemand auf dieser Welt. Und die muss jetzt nicht spektakulär sein von Äußeren her, aber etwas in dir sagt, ja, ich folge meinem Gott nach, weil ich ihn persönlich erlebt habe. Irgendjemand hier, der begeistert ist davon, dass Jesus ihn gerettet hat. So, deswegen kann ich dir sagen heute, dass du eine Geschichte zu erzählen hast. Deswegen kann ich dir sagen, dass du eine Geschichte zu erzählen hast, weil du innerlich deinem Herzen angesprochen wurdest und Gründe hast, an Gott zu glauben. Dein Leben ist ein Brief, den Jesus verfasst hat. Und ich möchte mal diesen Vers 3 aus dem 2. Korintherbrief lesen. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr einen Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Und dieser Vers, der hebt so drei Aspekte dieses Briefes hervor, den, den Christus schreibt mit uns. Das Erste ist, wer hat ihn geschrieben? Es ist Jesus selbst. Das finde ich einfach nur unglaublich, dass Jesus selbst in unser Leben hineintritt. Wodurch hat er ihn geschrieben? Ja, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und worauf hat er es geschrieben? In das menschliche Herz, in dein Herz. So, wow, wo diese göttliche Dimension hineinkommt in unser Leben. Und wo Menschen denken können, ja, das ist doch dumm, dass du glaubst, aber wo wir diese göttliche Dimension erfahren haben und merken so, es ist zwar vielleicht dumm für dich, aber für mich ist es die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich spüre im Inneren, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der mir mit Gnade begegnet ist. So, deswegen ist dein Lebenszeugnis bedeutsam und es ist dein persönliches Wunder, wie Gott dein Stein, wie Gott dein Herz aus Stein in ein Herz aus Fleisch verwandelt hat. Und nur du kannst dieses Wunder, dein Wunder in einzigartiger Weise erzählen. Ja, das kannst du tun, weil du es erlebt hast, wie Gott dein Herz aus Stein in ein Herz aus Fleisch verwandelt hat. Und hier spricht Paulus diesen prophetischen Vers an aus Hesekiel, ja, dass Gott das steinerne Herz rausnimmt und Fleisch in das Herz reingibt. Ein lebendiges Herz in Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es eine Geschichte, deine Geschichte ist eine Geschichte, die du erzählen darfst und auch nur du bezeugen kannst in der einzigartigen Weise. Und ich finde es so schön, wenn wir uns mal auch uns anschauen würden, so jeder hat einen anderen Hintergrund von uns, der hier vielleicht sitzt oder auch online zuschaut. Und wir haben andere Prägungen, wir haben andere Backgrounds, wir sind anders unterwegs. Und trotzdem zeigt mir, dass das Gott jeden Menschen retten kann. So gut ist Gott. Ja, du brauchst nicht eine Vergangenheit, die irgendwie perfekt ist, um eine Geschichte zu haben. Nein, Gott kann jeden Menschen aus jeder Vergangenheit, aus jeder Situation, kann ein Wunder machen. Und er kann dich retten. Auch wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nie mit Jesus irgendwie einen Kontakt gehabt. Hey, ich will dich ermutigen, dass du heute in diesem Gottesdienst Jesus kennenlernst als deinen Retter. Und Tinte verblasst, wird ausradiert und gelöscht. Doch wenn der Geist des lebendigen Gottes in menschliche Herzen schreibt, dann hält dies ewig. Tinte verblasst, wird ausradiert und gelöscht. Doch wenn der Geist des lebendigen Gottes in menschliche Herzen schreibt, dann hält dies ewig. Wow, ich finde das stark zu wissen, dass wir eine Geschichte haben zu erzählen. Mein zweiter Punkt ist, warum sollen wir einander unsere Geschichte erzählen? Ja, warum sollen wir das tun? Kann ich nicht einfach für mich bleiben und irgendwie mein Leben leben? Hey, dass wir gewinnen, wenn wir einander unsere Geschichte erzählen. Das erste oder erste Grund ist, warum wir es erzählen sollen, ist, dass es verherrlicht Gott. Es macht Gott groß. 1. Chronik 16, Vers 23. Singt dem Herrn alle Bewohner der Erde, verkündet jeden Tag, Gott ist ein Gott, der rettet. Oder Psalm 66, Vers 16. Kommt und hört mir zu, ihr, die ihr Gott achtet und ehrt. Ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Oder Psalm 71, Vers 24. Mit meinem Mund will ich den ganzen Tag verkünden, dass du deine Treue erweist. So, wenn Gott in und an uns wirkt und wir davon erzählen, offenbart es die Gnade Gottes. Wir erzählen von der Gnade Gottes, von der Güte Gottes. Wir machen ihn groß, indem wir unsere Geschichte erzählen und erzählen, was Gott in uns getan hat. Und indem wir mit Dankbarkeit unsere Geschichte erzählen, ehren wir Gott auch. Ja, ein Dankopfer bringen wir, so spricht auch die Bibel davon. Wenn wir mit Dankbarkeit davon erzählen, dann ist es ein Wohlgeruch, ein Opfer, was zu Gott aufsteigt und wir ehren seinen Namen, wir machen ihn groß. Und indem wir unsere Geschichte erzählen, erkennen wir auch an, dass es Gottes Kraft war. Ja, dass es nicht mein Verdienst war, dass ich so jetzt ein neues Leben habe, sondern dass es Gottes Gnade ist, Gottes Wirken an mir oder an uns und nicht meine Leistung, nicht meine Kraft, sondern seine Kraft. Und deswegen ist es gut, wenn wir davon erzählen, was Gott tut in unserem Leben, weil es verherrlicht ihn. Es zeigt auf seine Barmherzigkeit und auf seine Weisheit und seine Großartigkeit. Das Zweite ist, warum wir es erzählen sollen, es wird zu einer Quelle, die anderen Hoffnung und Mut gibt. Im Psalm 40, 10 bis 11 steht, vor der ganzen Gemeinde erzähle ich vor Freude, wie gerecht du bist und handelst. Herr, du weißt, nichts kann mich abhalten, davon zu reden. Nie will ich verschweigen, dass du für Recht sorgst. Vor der ganzen Gemeinde rede ich von deiner Treue und Hilfe. Ich erzähle, wie ich deine große Liebe erfahren habe. Oder auch 1. Petrus 3, Vers 15. Allein Christus, den Herrn, sollte ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch auch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Hey, so viele Menschen sind auf der Suche nach Hoffnung, nach Frieden, nach Liebe, nach Gnade und nach so viel mehr. Und sie suchen ja auch nach diesen Dingen, aber sie suchen ja an den falschen Stellen. Und wenn du bezeugen kannst, dass du diese Hoffnung gefunden hast in deinem Leben, Freude gefunden hast in deinem Leben und du erzählst davon und die merken so, ja, an die ist etwas anders. Hey, das wird zu einer Quelle der Hoffnung für diese Menschen. Zu einer Quelle, wo sie Mut schöpfen und sagen, okay, Gott, wenn es dich gibt, hey, ich brauche auch diese Hoffnung in meinem Leben. Ich will das auch erleben, was hier die Menschen erzählen. Ich will nicht irgendwo suchen, wo es wieder vergänglich ist, wo es vielleicht nur für einen Moment hält und wo ich immer wieder auch ja, hinfalle und merke, all das, wonach ich suche, das finde ich nirgendwo anders, außer bei dir, Gott. Und wenn sie das sagen können, das ist so stark und dein Zeugnis kann dazu, kann Gott gebrauchen, damit Menschen diese Hoffnung und diesen Mut bekommen, an Jesus zu glauben und mutig voranzugehen mit ihm. So, Gott wird dein Lebenszeugnis benutzen, um die Menschen um dich herum zu berühren. Und so wie er dich verändert hat, kann er auch die Menschen um dich herum verändern. Und deswegen ist es so schön, wenn wir einander teilen, was wir erlebt haben mit Gott. Weil das wirklich zu einer Quelle werden kann für andere Menschen, die ihnen Hoffnung und Mut gibt. Das dritte ist, es stärkt deinen Glauben und den der anderen. In Hebräer 10, 24 bis 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir es selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. So einander ermutigen, das ist ein sehr großes Feld, aber es ist auch, wenn wir einander unsere Geschichte erzählen, das weckt Glauben in uns. Das macht was mit uns. Und das Schöne ist, wenn du es erzählst, du teilst es ja nicht nur mit anderen Menschen, sondern du teilst es auch mit dir selbst. Ja? Wenn du deine Geschichte erzählst, teilst du es ja auch immer mit dir selbst. Und es stärkt deinen Glauben, wenn du dich daran erinnerst, ach ja, stimmt ja. Gott hat ja was gemacht in meinem Leben. Und es stärkt deinen Glauben, dass du weiter dran bleibst, dass du Gott vertraust, egal welche Dinge um dich herum gerade passieren. Es stärkt deinen Glauben. Es ist eine Erinnerung, dass er das, was er schon mal getan hat, wieder tun kann. Und du wirst an Gottes Gnade und Kraft erinnert und du öffnest dich für ganz neu, ganz aktuell für sein Wirken in deinem Leben. Weil ich behaupte mal, dass in der Hektik des Alltags wir oft vergessen, wie gut Gott ist in unserem Leben, wie großartig er ist, wie er wirken kann auch in unserem Alltag und wo er auch ja, zu uns spricht und wo er Wunder tut, kleine Wunder, große Wunder, wo er uns herausruft. Und deswegen erweckt es, stärkt es unseren Glauben und auch den der anderen. Ich weiß, vor einigen Wochen war ja Maggie hier vorne und die da waren, das mitgehört haben, die jetzt auch von ihrer Zeit mit ihrer Krankheit erzählt und das war eine lange Zeit, die sie da auch davon gesprochen hat. Ja, lange war sie unterwegs, auch mit viel Leid und ist auch nicht ganz durch, aber als sie es erzählt hat, dachte ich so, wow, wie sie Gott vertraut hat, das hat meinen Glauben gestärkt. Wie sie davon erzählt hat, wie sie dran geblieben ist, wie sie nicht aufgehört hat, wie sie dachte, hey Gott, du hast gesagt und ich vertraue dir. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, wenn du da gewesen bist, aber mein Glauben hat es gestärkt. Oder auch, wir haben es, glaube ich, letztes Jahr oder auch die letzten zwei Jahre, ich weiß nicht, in dieser Pandemie ist mein Zeitgefühl ein bisschen verloren gegangen, haben wir in der Gemeindeleitung immer Reihe um, in unseren Sitzungen hat jede Person immer ihre Lebensgeschichte erzählt am Anfang von unserer Sitzung, so 30 bis 45 Minuten und jeder durfte seine Lebensgeschichte teilen mit der Runde so und es war so schön, weil jede Geschichte anders war und so ermutigend zu hören, was Gott tut in jedem Einzelnen. Und dann haben wir immer auch so ein, dann ist immer so ein Thema herausgestochen, der Erzähler hat dann immer auch so ein Thema genannt, was ganz besonders wichtig war für ihn im Leben und da haben wir dafür gebetet. Und das ist so kraftvoll gewesen zu sehen, wie Gott mit jedem einzelnen Weg geht und wie so besondere Merkmale hervorkommen. Oder auch in der Jugendfreizeit machen wir es ganz bewusst, dass wir da so einen Open-Mic-Abend haben, wo so ein Mikro offen quasi steht und ein Teil davon ist, dass jeder erzählen darf, was er mit Gott erlebt. Und es ist immer so schön, wie jeder einzelne Jugendliche selbst erlebt in jungen Jahren, wie Gott an die Person wirkt und was sie erleben mit Gott. Das heißt, Alter spielt keine Rolle, dass Gott wirkt, ja. Und das Letzte, was ich mit euch teilen möchte, warum wir unsere Geschichte erzählen sollen, es zeigt auf das Evangelium. In Römer 1, Vers 16, da steht, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Ich glaube, dass unsere persönliche Lebensgeschichte und unsere Erlebnisse Gefäße sind, die der Heilige Geist ganz, ganz besonders nutzt, um auf das Evangelium zu zeigen, auf die Rettungsbotschaft zu zeigen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz starkes Werkzeug für den Heiligen Geist, unsere Lebensgeschichte zu benutzen, damit andere Menschen geistiges Leben erfahren, damit andere Menschen ihr Herz öffnen für Jesus und das Evangelium annehmen. So ist eine Geschichte mit Gott eine ganz kraftvolle Möglichkeit und eine kraftvolle Geschichte, weil es auf das Evangelium zeigt. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft, ihr Lieben. Die frohe Botschaft auch noch heute, okay? Auch noch heute. Und deine Geschichte mit Gott zeigt auf das Evangelium. Und ich möchte dich ermutigen, bei diesem ganzen Thema, geh den ersten Schritt. Geh den ersten Schritt, wenn es darum geht, zu erzählen, was Gott mit dir gemacht hat, wie Gott in dein Leben gewirkt hat. Wenn ich Geschichte hier sage, oder manchmal sagen wir ja auch Zeugnisse, ja, ist auch so ein Wort in so einem christlichen Jargon, Zeugnisse teilen, dann meine ich jetzt nicht, dass du vielleicht immer deine ganze Lebensgeschichte erzählen musst, aber vielleicht Aspekte aus deinem Leben. Ja, vielleicht Momente, Begegnung mit Gott. Manchmal ist auch vielleicht der Rahmen dafür da, dass du deine ganze Lebensgeschichte erzählst. Aber ich will dir Mut machen, dass du hier heute nach Hause gehst und weißt, hey, ich habe eine Geschichte zu erzählen und ich darf den ersten Schritt gehen und du darfst mutig sein, das zu tun. Ja? Mal ganz praktisch, wie kannst du deine Geschichte weitergeben? Du kannst es während des Gottesdienstes tun. Ja, vielleicht bekommst du, so wie Maggie auch vor einigen Wochen, einen Impuls, sagt, hey, ich muss das teilen, ich will das teilen. Und es ist ein Impuls, du kannst nach vorne kommen, du kannst das einbauen. Natürlich ist da nicht der Rahmen dafür da, alles zu erzählen immer, die ganze Geschichte, aber vielleicht so ein Impuls, ein Moment. Aber vielleicht hilft es auch, dass du uns als Pastoralteam vorher kurz anschreibst, sagst, hey, ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte, die ich mit Gott erlebt habe. Und dann können wir dafür einen Rahmen schaffen, ja, dass wir Gottesdienste immer mehr auch kreieren, wo wir Zeugnisse teilen, wo wir Geschichten erzählen. Es ist eine Möglichkeit. Du kannst aber deine Geschichte auch aufschreiben und vorlesen lassen. Du kannst deine Geschichte teilen in deiner Kleingruppe. Du kannst deine Geschichte teilen mit deinen Freunden im Familienkreis, auch in den sozialen Medien. Das ist eine Plattform, die so genutzt wird für so viel Müll, aber wir können da auch ein Licht sein, wenn wir da unsere Geschichte teilen. Natürlich immer auch in dem Rahmen, was es auch möglich ist. Oder halt auch nächste Woche bei unserem Gemeindebrunch. Ja? Nächste Woche haben wir hier, ich nehme mal die Ansage vorweg, haben wir hier um 10 Uhr einen Gemeindebrunch. Wir werden essen, okay? Wir werden essen und gute Zeit haben. Aber es ist auch eine Möglichkeit, dass du vielleicht an einem Tisch sitzt oder Stehtisch oder du stehst irgendwo mit Leuten zusammen, wo die Möglichkeit da ist zu sagen, hey, ich möchte gerne erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Warum nicht? Was hindert uns daran, das zu tun? So, es gibt Möglichkeiten. Habt den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch ganz praktisch werden. Und die Stühle können schon mal aufgestellt werden. Wir werden jetzt zwei Geschichten hören von zwei Personen aus der Gemeinde. Und gleich wird Stefan nach vorne kommen. Er wird so ein bisschen das durchleiten. Und zuerst auch Clarissa und dann auch Nada. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch einen Rahmen schaffen können, dass die beiden Personen gleich erzählen können. Und ich möchte einen Satz noch mitgeben, der dich begleiten darf. Und der heißt: Erzähle deine Geschichte, weil deine Geschichte zählt. Okay, kannst du twittern, ist mir egal. Aber erzähle deine Geschichte, weil deine Geschichte zählt. Und das darf dich anspornen, ja, das darf dich anspornen, das wirklich zu tun, den ersten Schritt zu tun, um da mutig zu sein und davon zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. So, Stefan, du darfst.
Clarissa, möchtest du nach vorne kommen? Gib dir schon mal das Mikro. Ja, jetzt sitzen wir hier, ne? Und der Stefan hat die Messlatte ganz schön hochgelegt, ne?
Das schaffen wir.
Das schaffen wir. Ja. Ja, eigentlich mehr du als ich, ne? Aber wir kriegen das hin. Außerdem sind wir nicht alleine. Mhm. Und wir haben gelernt, dass wir gewinnt, ne? Also alles gut. Konntest du die Predigtreihe, hast du Gelegenheit gehabt, das zu verfolgen, so dass wir gewinnt?
Ja, genau, ja. Mhm.
Das ja. ist gut, dass wir so eine Reihe haben, ja. Mhm. Gut, und heute mit meiner Geschichte erzählen. Ja, wir haben eigentlich vorher gar nicht viel drüber gesprochen, aber so wie ich dich kenne, hast du eine Geschichte mit Gott, ja. Und möchtest du vielleicht ein ganzes Buch, was du mit Gott hast, nicht nur ein Brief, sondern ein Buch, aber möchtest du uns mit hineinnehmen in eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, sehr gerne. In der Vorbereitung haben wir ja kurz gesprochen und natürlich sind mir direkt die Dinge eingefallen, die ich nach meiner Bekehrung erlebt habe mit Jesus. Aber Jesus hat mir nochmal so einen Fingerzeig ein paar Jährchen davor oder mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich weiß, der Rahmen ist jetzt nicht dafür da, aber es fängt wirklich in der Tat in der Kindheit an. Ich bin in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen und ich war taub, bis ich 7 Jahre alt war. Und dadurch natürlich ein sehr introvertiertes Kind gewesen. Und ich bin in einer Familie groß geworden, die laut war, mit Ellenbogen. Da musste man sich so ein bisschen durchkämpfen. Da habe ich natürlich ganz schön oft verloren. Und ich habe nicht gewusst, dass Gott da schon mit mir unterwegs war. Also ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Allerdings gibt es einen Vorfall, da habe ich so im Rückblick gedacht, dass Gott doch mit mir unterwegs war. Und ich war dann endlich mal alleine zu Hause. Da war ich so 7, 8 Jahre alt und durfte dann heimlich mit den Puppen meiner Schwestern spielen. Und die hatten am Ende wirklich alle ein schwarzes Kreuz auf der Stirn, allerdings mit Edding drauf gemalt. Also unwiederbringlich. Das war natürlich ein Riesentheater hinterher. Aber ich habe gemerkt, dass Gott mit mir damals schon unterwegs war und Jesus. Und meine Mutter, ich habe dann auch nochmal nachgefragt, hatte mir dann auch ein paar Dinge erzählt, die dann so Hinweise dafür geben, dass da Gott mit mir ganz extrem oder ich mit Gott in Beziehung war. Ich kann mich da nicht bewusst dran erinnern, deswegen kann ich immer nur dafür werben, wirklich genauer hinzugucken. Das sind nicht immer diese riesen Erlebnisse, sondern manchmal auch diese kleinen. Dann bin ich operiert worden an den Ohren und konnte von heute auf morgen hören. Und ab da an war ich leider nur noch damit beschäftigt, das Leben irgendwie zu bewerkstelligen. Und da ich jetzt auch nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, ist mir Gott dann bewusst nicht mehr begegnet. Somit habe ich mich durchs Leben gekämpft, war aber immer auf der Suche. Wusste natürlich nicht, wonach, aber die Suche hat mich dann letztendlich natürlich hierhin geführt. In diese Gemeinde. Und da muss ich ehrlich sagen, ist das Wir gewinnt ganz besonders deutlich geworden, weil wenn man auch überhaupt keine Idee davon hat, was heißt das eigentlich, ja, mit Gott in Beziehung zu sein und wie ist Jesus, brauchen wir Menschen. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann liest und liest und liest und sich das dadurch erschließt, sondern ich muss es sehen. Ich muss auch sehen, wie die Menschen leben, wie ist das alles authentisch, ja, wird nicht nur erzählt, sondern auch gelebt. Das, was man sagt, wird es auch getan und das habe ich hier echt erlebt. In der Zeit, wo ich hier in der Gemeinde oder hier in die Gemeinde gekommen bin, gab es auch noch so ein Konzept, dass sich jemand um einen kümmert und da ist eine ganz enge Beziehung auch entstanden. Und das ist auch erstmal total wichtig. Also die Menschen sind am Anfang wichtig, bis man eine eigene Beziehung hergestellt hat. Dann werden die Menschen, was den Glauben angeht, etwas unwichtiger. Trotzdem ist der Kontakt natürlich sehr, sehr wichtig. So, und das war wirklich eine wirklich extreme Erfahrung, die eigene Beziehung aufzubauen zu Gott. Und jetzt nehme ich euch ein bisschen in wirklich persönliche Geschichten rein. Und dann habe ich Gott wirklich ganz bewusst und auch teilweise körperlich spürbar erlebt in den Krisenzeiten. Also ich habe eine sehr schwierige Ehe, eine sehr herausfordernde Ehe, weil wir aus 2 verschiedenen Kulturen kommen. Mein Mann ist Kurde und ehemals jesidischer Religionszugehörigkeit. Das ist eine sehr strenge und so sehr regelüberzogene Religion. Und wenn man dann, und man kann auch nicht konvertieren, wenn man dann einen Andersgläubigen heiratet, dann ist man raus, dann ist man verstoßen. So, ne, so dass jetzt wirklich zwei sehr unterschiedliche Leben aufeinanderprallten. Ich komme aus einer sehr leistungsorientierten Familie, die gerne Ellenbogen einsetzen, man muss sich durchkämpfen und ja, sehr materialistisch auch eingestellt ist. Und dann treffe ich natürlich auf einen, wo ganz andere Werte einfach ja, geprägt wurden. Ja, auch teilweise ja, Traumata in der Kindheit geschehen sind. Und so beide Kulturen treffen aufeinander und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und da habe ich Gott wirklich erlebt, weil einfach er mir Dinge, ja, andere Wege, die ich vorher gar nicht kannte, gezeigt hat, wie man mit sowas umgeht. Ansonsten wäre sehr wahrscheinlich auch die Ehe schon gescheitert, aber Gott hat immer wieder auch an uns gearbeitet und wirklich, ja, ich würde es schon als Wunder bezeichnen, würde ich mal so sagen. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Dann die zweite wirklich richtig bewusste Geschichte, die ich mit Gott erlebt habe, ist in meiner beruflichen Laufbahn. Also ich bin Kriminalbeamtin in Bielefeld und war, naja, ihr kennt ja jetzt meine Familie, auch sehr karrierebewusst. Und ja, und Gott, also oder mein Glaube hat dazu geführt, dass natürlich ganz viele Bereiche meines Lebens berührt wurden, aber mein Beruf nicht. Und es gab wirklich eine Zeit, da habe ich auf dem Weg zur Arbeit gebetet und Jesus dann echt an Haken gehängt, Bürotür auf und meinen Tag als Polizistin bestreitet. Und ja, und 2018 ist es so, dass ich meinen Job beinahe verloren hätte. Ich habe eine langjährige Freundin gehabt, ehemalige Freundin, 30 Jahre befreundet, Schulfreundin war sie, und sie ist eine muslimische Türkin und ist damals in islamistische Kreise geraten. Und ich war natürlich dann auch noch in einem Bereich tätig bei der Polizei, beim Staatsschutz im Bereich Islamismus. Und das war sehr schwierig, weil man da natürlich auch in ja, empfindliche Daten oder einfach an empfindliche Daten herankommt. Und dann gab es Polizeimaßnahmen in Köln, also sie wohnte in Köln. Und dann ist ja, herausgekommen, dass wir befreundet sind. Und dann ja, bin ich sofort suspendiert worden vom Dienst sozusagen. Und es gab ein Ermittlungsverfahren und das hat 3 Jahre gedauert. Und da ist letztendlich nichts bei rumgekommen, klar. Aber es hat wirklich meine berufliche Laufbahn, meine Existenz bedroht. Und es war nicht klar, wie es endet. Und es gab da einen Moment, da habe ich Jesus wirklich körperlich erfahren. Ich bin in so ein Loch gefallen und ich bin wirklich körperlich aufgefangen worden. Also das war wirklich ein so extremes Erlebnis, dass ja, ich wirklich befreit wurde. Also im Grunde war erstmal es so, dass Gott mir einen ganz klaren Traum gegeben hat, eine Prophezeiung, wie das Ganze endet. Und dann musste ich aber noch 3 Jahre warten, bis es wirklich eingetreten ist. Und dann hieß es Vertrauen lernen. Und das habe ich über 3 Jahre wirklich bitter lernen müssen. Und da muss ich sagen, da gewinnt das Wir wieder. Da haben wirklich Menschen in der Gemeinde mich wirklich auch begleitet, der Hauskreis und auch seelsorgerisch. Da gab es eine Person hier in der Gemeinde, die aufs Herz gelegt bekommen hat, mich anzusprechen. Wir kannten uns vorher gar nicht. Und sie hat mich da wirklich 3 Jahre begleitet. Und das war echt ein Gewinn. Also abgesehen von den eigenen Erfahrungen ist es immer auch wichtig, sprechen zu können und sich anvertrauen zu können und einfach auch mal Trost zu bekommen und nochmal eine Zuversicht durch Gebet. Da braucht man manchmal auch Hilfe, selbst wenn man dann auch eine große eigene Beziehung mittlerweile hat. Und da muss ich wirklich sagen, das ist hier in der Gemeinde wirklich für mich wunderbar gewesen. Ja, genau.
Wow.
Ja, das ist einiges. Ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Zeitrahmen über.
Nein, alles gut. Ich meine, ich hätte noch 1000 Fragen über Details, weil du bist mit 7 Jahren angefangen, hast einen Riesenbogen geschlagen.
Ja.
Aber letztendlich ist dein Fazit ein sehr positives, wenn ich das mal mitnehmen darf. Ja, weil du hast tatsächlich erfahren, wie Gott auf verschiedenste Art und Weisen dein Leben eigentlich mitgestaltet hat, dich mitgetragen hat, indem er direkt zu dir gesprochen hat, indem er über die Gemeinde zu dir gesprochen hat, über einzelne Personen.
Ja.
Und das heißt nicht, dass du keine Herausforderungen in deinem Leben haben darfst, weil genau da ist es ja für da, dass Gott mit dir ist.
Ja.
Ein wirklich bewegendes Zeugnis deiner Geschichte.
Ist mir in der Vorbereitung dann auch bewusst geworden. Ja, genau. Ja.
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 Danke für deine Offenheit. Mhm. Danke, dass du das mit uns teilst. Danke, dass du uns Vertrauen dadurch aussprichst und uns ermutigst, auch hinzuhören und auch weiterzugeben, das, was wir so mit Gott erlebt haben.
Ja.
Das ist auch etwas, was dir, glaube ich, auf dem Herzen liegt.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher ein ganz, ganz, ganz großes, liebes Dankeschön.
Gerne.
Heute mal. Ja, Nada, möchtest du nach vorne kommen? Wir haben richtig bequeme Sessel. Das ist richtig Luxus.
Sehe ich, ja.
Die drehen sich, da muss man sich erst dran gewöhnen, aber... Nein. Wie geht's dir?
Ja, soweit ganz gut. Bin ein wenig aufgeregt. Genau, aber sonst alles ganz gut.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Brauchst du aber gar nicht, weil wir sind ja unter uns.
Ja, das stimmt, ja.
Wenn du das grüne Licht ignorierst, sind wir tatsächlich unter uns.
Ja.
Ja, Nada. Ich habe tatsächlich ein Stück weit von deiner Geschichte gehört, als hat Stefan eben schon berichtet, dass wir in der Gemeindeleitung uns da mal ausgetauscht haben. Und ich freue mich darauf, ein Stück weit heute nochmal zu hören oder was Neues zu hören, was du uns heute mitgebracht hast. Möchtest du berichten?
Ja, sehr gern. In jungen Jahren war ich Haus- und Familienpfleger für 3 Jahre. Und ich habe dann einen Patienten bekommen und ich bin dann da so hingefahren und auf dem Weg dorthin hat dann Jesus zu mir gesagt, pass auf, ich habe da was vor und so weiter, also du bist nicht alleine, ich bin dabei. Da habe ich gesagt, ja, alles gut. Ne? Gut, dann war ich da, der Patient war Spastiker, das heißt also er war von Kopf bis Fuß gelähmt, spastisch und er konnte sich nicht mitteilen. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, ein Gespräch mit ihm zu starten und so weiter. Kommunikation war nicht möglich. Genau, nach ein paar Tagen habe ich dann irgendwann Jesus nochmal nachgefragt und so weiter. So, und habe darauf hingewiesen, dass die Kommunikation ja unmöglich ist. Und dann hat er gesagt, nee, es ist seine Frau. Also das ist ein Ehepaar, die wohnten zusammen, die haben keine Kinder gehabt und so weiter. Und der Grund, was Gott da so vorhatte, das war die Ehefrau. Und die Ehefrau, die war sehr, sehr tief in der Esoterik verwurzelt. Das war ihr Lebensinhalt. Genau, wusste ich es dann. Und es war dann so, dass sie mich auch immer dicht getextet hat mit dieser esoterischen Philosophie. Ich habe einfach nur gelächelt, ich war nett, ich habe gelächelt. Und es ging rechts rein, links raus und so und ja. Genau, und dann war es so, dass einmal in der Woche kam dann eine andere Person, bevor ich da hingekommen bin, sie verließ immer die Wohnung, wenn ich kam, und diese Frau, das war ein Medium, ja, also die haben da so eine Science oder eine Sitzung gehabt und so weiter und und danach kam ich dann immer,
Jetzt wird spooky, oder?
Nein, alles, Jesus ist ja da, deswegen ist es nicht spooky. Genau, und eines Tages war ich dann da und die Frau war sehr, sehr traurig, sehr traurig. Sie hatte vorher geweint und ich fragte, was ist denn los mit dir? Und sie sagte so, ja, dieses Medium hat gesagt, sie würde nie wiederkommen. Ich habe dann gesagt, ja, warum, was ist los? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist wegen dir. Und dann habe ich gesagt, wieso? Also wir haben uns ja nie gesprochen, richtig. Also, und dann sagte sie, ja, von dir würde was Angsterfüllendes ausgehen. Seitdem ich dort bin, ist die Wohnung irgendwie, sie kriegt jedenfalls panische Angst, wenn sie in der Wohnung ist. Das war für mich relativ klar, weil immer, wenn ich dort bin, habe ich immer gebetet, ganz leise vor mich hin und so weiter. Ich habe die Wohnung Jesus übergeben, den Teppichboden, die Tapete, den Patienten, die Frau. Also ich war nur am Beten und so weiter, nicht? Also deswegen habe ich einfach nur gelächelt. Ja, genau. Okay. Dann war es so, dass der Patient hatte so eine Silberkette mit so einem dreiblättrigen Kleeblatt und so eine Kette mit so einem dreiblättrigen Kleeblatt hatte die Frau auch. Und in der Esoterik war das was ganz Wichtiges und ich musste immer darauf achten, dass diese Kette auch richtig sitzt und so weiter. Ja? Was ich auch brav immer getan habe und so weiter. Ich habe auch immer Aluminiumplättchen da an die Schläfe verteilt und so weiter. Ne, der Kunde ist König, genau. Eines Tages war ich dann da und guckte mit dem Patienten so an und sah halt, dass die Kette fehlt. Ja, gut. Dann, als ich dann fertig war mit der Pflege und mich dann von der Frau verabschieden wollte, habe ich gesehen, bei ihr fehlte auch die Kette. Da habe ich dann gefragt, ja, wo ist denn die Kette? Da sagte sie, ja, letzte Nacht war es so, da drohte die Kette mich zu erdrosseln. Die drehte sich um und hat ihren Kehle zugeschnürt. Und da hat sie dann in Todespanik diese Kette abgerissen. Und da habe ich gedacht so, ja, okay, ja, okay, ja, gut, genau. Dann, ich war 3 Jahre dort, also das war eine lange Zeit. Also und dann irgendwann, so zum Schluss, hatte ich dann nachts einen Traum. Ich bin dann in dem Traum zu dem Patienten gekommen und der Patient war völlig normal. Der saß auf der Bettkante, umarmte seine Ehefrau und hat sich ganz liebevoll bei ihr bedankt für die tolle Pflege, für die tolle Zeit. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass er nach Hause geht. Und das, ne, und in dem Traum habe ich dann, oh, ich störe, ich habe die Tür wieder leise zugemacht und so weiter. Es war ein sehr herzanrührender Traum. Und dann bin ich am nächsten Morgen hingegangen, ich habe dann zu ihr gesagt, du pass auf, dein Mann wird jetzt irgendwann von dir gehen und so weiter. Fange ich jetzt schon mal langsam an, so ein bisschen Abschied zu nehmen. Ich habe ja auch diesen Traum 1:1 gesagt, ich habe auch gesagt, ne, du hast alles gut gemacht, du warst eine gute Ehefrau, du hast dich bemüht, weil dieser Patient, das war eine Vollzeitpflege. Also die Frau hat wirklich, also die hat kein Leben mehr gehabt, sie hat nur noch ihren Mann gepflegt. Also Hut ab, wirklich Hut ab, das wirklich. Genau, und es war dann auch so, eine Woche später oder 2 Wochen später hat sich dann sein Gesundheitszustand verschlechtert. Und genau, und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und ist dann auch gestorben. So, dann war es so, dass sie dann in ein Loch gefallen ist, weil, wie gesagt, dieser Patient hat sie sehr eingenommen, die Pflege und ja. Und dann zu dem Zeitpunkt war in meiner ehemaligen Gemeinde eine Evangelisationsveranstaltung. Da war ein Pastor, den ich sehr schätze, ein toller Pastor. Und ich habe uns beide da angemeldet, ne? Ich habe sie dann mitgenommen und so. Und dann hat sie dann irgendwann Jesus ihr Herz, ihr Leben übergeben und so weiter, ist dann Hauskreis gegangen und so weiter und dann wurde sie so eine richtige Hardcore-Christin und so weiter. Also es war richtig, das war super. Also das. Genau. Also diese Geschichte, die war sehr lehrreich für mich, weil ich hab wirklich es dort begriffen, was es heißt, in den Werken Gottes zu wandeln. Also wenn ihr, ich hoffe, es ist rausgekommen, ihr habt gemerkt, ich habe nichts gemacht, nichts habe ich gemacht. Ich war nur da, mehr nicht. Ich habe gebetet. Gut, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Mehr habe ich. Ich habe nicht diskutiert. Ich habe in den 3 Jahren die Frau nicht ein einziges Mal zu unserem Gottesdienst eingeladen. Ich habe kein Traktat verteilt. Ich habe das Kreuz Jesu Christi dort nicht aufgestellt. Nichts habe ich gemacht. Ich war nur da. Und Jesus war souverän. War in seiner Allmacht präsent. Der hat die Dämonen da vertrieben. Ich glaube, die ganze Hütte, die war voller Dämonen und so weiter. Die sind schreiend, haben sie ihre Koffer gepackt und sind abgegangen. Jesus macht das. Nur Jesus. Ich bin seitdem so geerdet, was es heißt, im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, zu dienen und so weiter. Ja, aber Jesus muss man, ich kann es nicht. Ich brauche es auch nicht. Ich musste nicht Theologie studieren, um da, dass das erfolgreich wird. Ich musste nicht die Bibel auswendig lernen. Ich musste keine Verse zitieren, auswendig oder, versteht ihr? Ich durfte dumm sein, unfähig sein, ein Versager sein. Ich musste einfach nur da sein und einfach nur glauben. Das ist.
Ach, nada. Ich danke dir für diese Geschichte.
Ja.
Ich danke dir, dass du ein dreijähriger Brief für diese Familie warst, für die Frau, und dass du genau diesen Brief weitergereicht hast heute zu uns, dass du mit hineingenommen hast in diese wunderbare Geschichte mit ganz vielen Facetten, die du auch wirklich gut rausgearbeitet hast, deine Geschichte. Keine andere kann sie so erzählen wie du mit dem, was da an Fazit, an Wissen, an Erkenntnis, an Sicherheit dein Leben einfach auch ja, mitgenommen hat. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Bitte schön. Gern geschehen.
Danke, Stefan, auch Clarissa und Nada. Deswegen lieben wir es, Geschichten zuzuhören. Ja, weil die so persönlich sind, weil die so kraftvoll sind und wir so viel mitnehmen können. Und ihr dürft gerne aufstehen, wenn es möglich ist. Wir möchten jetzt nochmal an ein Lied gehen, wo wir vor Gott stehen, auch mit Musik. Aber er ist hier, er sieht dich. Und mir kam bei der Vorbereitung noch ein Gedanke, vielleicht bist du hier und du denkst so, wow, das war auch tolle Geschichten, aber ich merke nicht, wie Gott meine Geschichte schreibt. Ich merke nicht, wie er da ist und wie er in meinem Leben präsent ist. Und wenn du heute hier bist und du fühlst so dich verlassen so von Gott, du fühlst dich nicht gesehen von Gott, ich will dir zusprechen, das kam mir ganz bewusst in der Vorbereitung, dass Gott dich nicht verlassen hat. Ja? Dass Gott dich sieht, auch als Person hier heute Morgen, auch im Livestream, und du kannst sicher sein, dass Gott dich nicht verlassen hat, dass er eine Geschichte mit dir hat. Eine Geschichte, die dir weiter schreiben möchte, okay? Vielleicht ist gerade nur ein Punkt gesetzt, vielleicht ist ein Komma gesetzt, aber er schreibt deine Geschichte weiter. Und ich will dich ermutigen, dass du jetzt dieses Lied nutzt. Wir werden Gott ehren, ihn anbeten als Gott und König, ihm zusingen, dass er majestätisch ist und unsere Stimmen erheben. Aber wenn du heute hier bist, dann trau Gott doch zu, dass er deine Geschichte weiterschreibt, dass er mit dir weiter diesen Brief verfasst. Und gib ihm so nochmal dein Herz hin. Und ich möchte auch einfach uns einladen, dass wir unsere Augen schließen. Ich möchte mal ganz bewusst heute auch in diesem Raum reinfragen, wenn wir unsere Augen geschlossen haben. Wenn du heute hier bist und du fühlst dich verlassen und du kannst nicht sagen, dass du eine Geschichte hast mit Gott, weil da irgendetwas in dir so da ist, was dich blockiert und wo du Gott nicht erlebst, wo du Gott nicht spürst. Oder vielleicht bist du auch hier und du hast noch nie Jesus eingeladen in dein Leben. Du hast noch nie diese Geschichte begonnen mit Jesus. Dann will ich dich einladen, dass du gerade jetzt, auch wenn es sehr, sehr anonym ist, ja, möchte ich trotzdem diesen ersten Schritt mit dir zusammengehen. Oder wir als Gemeinde wollen mit dir zusammengehen. Wenn du hier bist, wenn wir unsere Augen geschlossen haben, dass du kurz deine Hand hebst und du merkst, hey, Stefan, ich bin hier und ich spüre Gott gerade nicht und ich fühle, dass er irgendwie mich verlassen hat, aber ich will dran festhalten, dass Gott da ist. Wenn du hier bist, dann melde dich gerne. Danke. Sei mutig. Sehr gut. Ich bete einfach und dann singen wir dieses Lied. Jesus, danke dir für deine Gnade an diesem Morgen. Danke, Jesus, dass du mit jedem Einzelnen eine Geschichte hast, Gott. Und dass wir uns sehen dürfen, Gott, in deiner großen Rettungsgeschichte. Dass wir erleben dürfen, wie deine Rettungsgeschichte für diese Menschheit auch unsere persönliche Rettungsgeschichte ist. Dass wir erleben dürfen, dass deine Gnade uns gezogen hat zu dir hin. Dass wir erleben, dass deine Gnade unser Leben verändert hat, uns reich gemacht hat, dass wir ein neues Leben haben. Eine Geschichte ist gestartet mit dir. Eine neue Geschichte, Gott. Eine neue Lebensgeschichte. Gott, ich danke dir, Gott, für diese Geschichten, die wir auch gehört haben von Clarissa und von Nada. Und für alle Geschichten, Geschichten, die hier in diesem Raum sind. Gott, so viele Geschichten sind hier in diesem Raum oder auch in den Wohnzimmern. Und Gott, ich bete, dass diese Geschichten erzählt werden, weil es von deiner Güte bezeugen, weil deine Herrlichkeit davon einfach noch größer gemacht wird, wenn wir davon erzählen. Gott, ich bete wirklich, dass wir erleben und dass wir ganz, ganz nah dich erleben. Auch für die Personen, die sich gerade gemeldet haben, Gott. Du kennst sie, du kennst die Herzen, du weißt, wo sie stehen, du weißt, was sie gerade jetzt erleben in ihrem Leben. Du weißt, was sie daran hindert, dich zu erleben, dich zu sehen. Gott, wo sie vielleicht dich gar nicht so richtig wahrnehmen mehr. Gott, ich bete, dass du ihnen begegnest. Komm mit deiner Gnade, mit deiner liebevollen Nähe und berühre diese Menschen, Gott, die Herzen. Dass sie ganz neu dir vertrauen dürfen, dass du die Geschichte weiterschreibst. Dass sie ganz neu sich öffnen dürfen für dein Wirken. Und dass du ganz neu, Gott, dich offenbarst in ihrem Leben als der lebendige Gott. Gott, und für alle, die heute vielleicht auch hier sind und dich noch gar nicht kennen, Gott, und vielleicht sich gemeldet haben, vielleicht auch noch nicht. Gott, ich bete, dass du das Leben ansprichst, Gott, dass du ihnen nahe kommst und dass sie bei dir Antwort finden und dass du ihnen auch gerade jetzt begegnest, Herr. Gott, du bist gut, du bist groß und davon möchten wir erzählen. In Jesu Namen. Amen.